und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. In 5 Wochen wählen die Österreicher einen neuen Nationalrat. Seit dieser Woche sind alle Parteien offiziell im Wahlkampf, die Politiker wieder auf den Straßen unterwegs. Eine davon ist Nina Tomaselli. Sie möchte für eine zweite Legislaturperiode für die Grünen in den Nationalrat einziehen und jetzt darf ich Sie bei mir im Studio begrüßen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Frau Tomaselli, wir haben schon gesagt, in 5 Wochen geht's los oder in 5 Wochen wird gewählt, so muss man sagen. Sie sind seit Mitte letzter Woche in Vorarlberg unterwegs. Mhm. Wie war es denn bis jetzt?
Ja, ich habe mir gedacht, ich rufe eine Klartext-Tour ins Leben. Das, einerseits, weil man, wie man es von mir gewohnt ist, ich gerne auch Klartext spreche, auch gern Klartext spreche mit den Leuten. Und zweitens ist es auch ein Gesprächsangebot an die Bürgerinnen und Bürger, auch mit mir Klartext zu reden, weil es mir wichtig ist, dass auch Anliegen mir gegenüber vorgebracht werden, für die ich mich gerne dann in Wien im Parlament auch einsetze.
Sie haben schon gesagt, Ihre Tour heißt Reden wir Klartext. Sie hatten heute schon einen Stopp. Jetzt sind Sie hier bei mir im Studio. Wie viel Klartext wird denn mit Ihnen geredet? Sie haben ja nicht nur Anhänger, Sie polarisieren sehr. Wie kräftezehrend ist der Wahlkampf für Sie?
Wahlkampf ist für mich tatsächlich, das würden vielleicht auch nicht alle Politikerinnen und Politiker sagen, aber ich schon, ich sage immer, Wahlkampfzeit ist die beste Jahreszeit. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch viele Gespräche zu führen. Der ganz große Teil ist wirklich auch motivierend und bringt einem Kraft. Man bekommt auch sehr gute Rückmeldungen für die eigene Arbeit, insbesondere jetzt in meinem Fall für meine U-Ausschussarbeit, für meine Kontroll- und Aufklärungsarbeit. Ja, hier und da ist auch ein Kritiker oder Kritikerin dabei, aber für mich ist es dann Ansporn genug, diese Person doch von meiner Person und vom Programm meiner Partei zu überzeugen.
Wenn Sie gerade das Parteiprogramm schon ansprechen, da geht es natürlich sich auch um den Klimaschutz. Ja. Trotz vieler Ankündigungen haben Österreich immer noch so ein bisschen Probleme, diese Klimaziele umzusetzen. Wo sehen Sie die größten Versäumnisse von der Regierung, dass da nicht schneller was passiert?
Also ich glaube, wir haben deutlich mehr auf der Haben-Seite wie auf der Soll-Seite. Mit den Grünen in der Regierung ist sehr, sehr viel weitergegangen. Ich verweise zum Beispiel auf die Einführung vom Klimaticket, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann in der Wirkung. Meiner Meinung nach ist es geradezu eine verkehrspolitische Revolution, dass man wirklich in ganz Österreich jede Straßenbahn, jeder Bus, jeder Zug, auch den Fernverkehrszug, das ist einmalig in ganz Europa, um 3 Euro am Tag nutzen kann. Aber auch, man sieht dann auch wirklich an den blanken Zahlen, dass es erstmals den Grünen gelungen ist, jetzt schon 2 Jahre hintereinander sind die Emissionen nachweislich auch gesunken, um jeweils 5%. Das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.
Mhm. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist natürlich ein großes Thema. Jetzt gerade in Vorarlberg ist noch der Widerstand recht groß, jetzt gerade speziell gegen diese Windparks. Worauf führen Sie das zurück?
Ich glaube gar nicht, dass der Widerstand so groß ist. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich nur mal vorstellt, wie das ist, wenn man im Zug sitzt, im Railjet sitzt. Ich glaube, auch viele von den Zuseherinnen und Zuseher fahren gerne auch mal nach Wien oder vielleicht auch ins Burgenland. Und wenn man dort so raus aus dem Fenster schaut, dann sind doch das eigentlich wunderschöne Windräder, die so, wie ich finde, wie kleine Freiheitsstatuen in der Landschaft stehen, Freiheitsstatuen deshalb, weil erneuerbare Energien, in dem Fall Windenergie, aber auch Sonnenenergie, aber auch Wasserkraft garantieren uns Freiheit gegenüber Wladimir Putin, ja? Wo wir jetzt mehr als schmerzlich erleben mussten mit dem Ukraine-Krieg, dass er zu allem bereit ist und ehrlich gesagt, ich will nicht, dass Österreich länger erpressbar ist vor einem Despoten wie Wladimir Putin, der erpresserisch am Gashebel stehen kann und sagen, jetzt mache ich mal auf und jetzt mache ich mal zu.
Das ist mehr als verständlich. ein großes Thema bei Ihnen ist natürlich auch, sind die Mietkosten.
Ja.
Der Wohnraum Vorarlberg wird knapp, es wird auch immer teurer. Mhm. Es gibt Kritik, dass da die Bundespolitik zu wenig tut, um da den steigenden steigenden Mietpreisen entgegenzuwirken. Sehen Sie das auch so?
Gerade was das Thema Wohnen anbelangt, das ist mir ein besonderes Anliegen. Ich betreue das Thema schon eigentlich seit ich als kleine Gemeindevertreterin angefangen habe, in die Politik zu gehen, dann weiter im Landtag und jetzt im Nationalrat. Und tatsächlich glaube ich, dass das eine der drängendsten Fragen, wenn nicht die drängendste Frage überhaupt ist, insbesondere für die junge Generation, die wir lösen müssen, weil ich schon total beobachte, dass ganz viele junge Menschen sagen, ich bilde mich weiter, ich gehe arbeiten und ich kann mir wegen den horrenden Wohnkosten nichts aufbauen. Und da bin ich der Meinung, dass man das Aufstiegsversprechen, ein Wohlstandsversprechen auch erneuern muss. Und das ist die Aufgabe der Politik, ist es so zu gestalten, dass es auch wieder jeder schaffen kann. Was haben wir konkret in der Bundesregierung erreicht in diesem Themenfeld, gerade was Mietwohnungen anbelangt? Sie dürfen nicht vergessen, wir sind in einer Koalition mit der ÖVP, die alles andere nur keine Mieterschutzpartei ist, sondern eigentlich im Gegenteil auf der anderen Seite zu finden ist. Und tatsächlich am Anfang von der Legislaturperiode war es alles andere nur nicht einfach. Aber indem wir weiter und weiter und weiter gekämpft haben, plötzlich hat sich dann doch das eine oder andere gelockert und uns ist gelungen, was viele vorhin angekündigt haben und immer wollten, wir haben die unfaire Maklerprovision abgeschafft. Da kann sich jede potenziell 2 Bruttomonatsmieten plus Umsatzsteuer sparen. Mhm. Uns ist es auch gelungen, und ich frage mich bis heute noch eigentlich, wie wir das geschafft haben, wir haben tatsächlich der ÖVP eine Mietkostenbremse abgerungen. Für 2 Jahre sind die Mieten auf 2,5% begrenzt. Gilt für 3/4 der Mietverhältnisse. Das letzte Viertel, das fällt noch. Und dann mit dem Wohnschirm ist uns auch ein super Projekt gelungen, das insbesondere jenen hilft, denen es besonders schlecht geht, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind wegen Miet- oder Energiekosten. Allesamt, ja, es ist einiges vorwärts gegangen. Ist das alles? Nein, auf jeden Fall nicht. Wir wollen jetzt schon einen Schritt weitergehen und auch ein Mietwuchergesetz installieren, dass das den Miethain endgültig das Handwerk legt. Ja.
Der private Wohnbau wird aktuell noch nicht so in die Pflicht genommen. Wir haben es gerade von einer Kollegin gehört, 2021 war die Miete noch bei 1.200 Euro. Jetzt 1.400 Euro. Ist eine Indexanpassung noch zeitgemäß?
Dass es irgendeine Form der Wertanpassung auch bei Mieten geben muss, liegt für mich irgendwie auf der Hand. Was total verrückt war in dieser Zeit, jetzt zum Glück vergangene Zeit, wo als die Inflation so hoch war, ist, dass meiner Meinung nach dann die Inflationsrate nichts mit den Kostenerhöhungen, die der Vermieter zu tragen hat, zu tun hat. Und deshalb haben wir uns ja eben auch so eingesetzt für eine Mietkostenbremse. Wenn es nach uns geht, sollte das eigentlich in eine Art Dauerrecht überführt werden, dass die Mieten bei einer bestimmten Prozentzahl roundabout dem Inflationsziel auch eingependelt werden.
Ja. Ja, Sie waren gerade vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal bei uns im Studio und da ging es auch um den Mietkostenzuschuss, auf den man sich dort geeinigt hat. Sie waren jetzt mit dem nicht so ganz glücklich. Sie haben gesagt, eine Mietkostenbremse wäre effektiver und effizienter. Sehen Sie das jetzt ein Jahr später auch so?
Ja, da liegt dann noch ein Verhandlungsmarathon dazwischen. Tatsächlicherweise wollten wir ja immer eine Mietkostenbremse, weil sie ja eben auch nicht nur gut ist für die Mieter und Mieterinnen, sondern weil sie auch inflationsdämpfend ist. Die ÖVP und insbesondere ihr Wirtschaftsflügel. Und sie sehen sich auch als Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienbranche. Die haben sie mit Händen und Füßen gewehrt. Und dann, wenige Monate später, hat es dann eben doch geklappt. Wir konnten die Mietkostenbremse dann doch noch verabschieden. Für 2 Jahre sind die Mieten auf jeweils 2,5% begrenzt für eben 3/4 aller Mietverhältnisse in Österreich.
Von der Koalition ist ein Bund gleicher wie in Vorarlberg, kommen wir gerade ins Ländle. Wir haben das größte Streitthema aktualisiert, die S18. Es ist ja auch noch Landtagswahl im Herbst, also 2 Wochen nach der Nationalratswahl. Der Gesundheitsminister Rauch war erst vor einigen Wochen da und hat an die Landesregierung appelliert, den Vorschlag von der Klimaministerin anzunehmen, auf niedriger rangige Straßen auszuweichen. Sie waren lange im Landtag. Glauben Sie, dass das jetzt ein Thema ist, dass die Koalition doch zum Zerbrechen bringen könnte?
Nein, das glaube ich nicht. Dass die Grünen und die ÖVP andere Ansicht haben, was die S18 und das Umgraben des wertvollen Riedes, darum geht es im Kern anbelangt, das ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, was den Menschen insbesondere in Lustenau und Umgebung überhaupt nicht hilft, die SIM verkehrsgeplagt, Staub, Lärm geplagt ist, wenn sich jetzt politische Parteien noch weiter irgendwelche Mätzchen landen und sagen, du bist schuld und du bist schuld, du bist schuld. Die S18 wird länger diskutiert, wie ich alt bin, und sie steht immer noch nicht da. Was es doch braucht, sind gangbare Lösungen, Lösungen, die sich schnell umsetzen lassen. Ich glaube, es ist genug diskutiert worden. Jetzt geht es ums Machen. Die Verkehrsministerin Leonore Gewessler, finde ich, hat einen guten Vorschlag gemacht. Stehen ja noch andere auch im Raum, aber dieser Vorschlag wäre doch ein gangbarer Weg. Und ich lade halt eben auch den eigenen Koalitionspartner ein, halt da auch mitzugehen.
Wir haben schon gehört, Sie sind seit der letzten Nationalratswahl im Nationalrat vertreten. Mhm. Vor genau einem Monat, laut der Statistik, war das Durchschnittsalter 51,63. Da sind Sie jetzt noch weit davon entfernt. Ja. Bei der Frauen ist 49,42 auch noch weit davon entfernt. Ist der Nationalrat zu alt?
Ich finde es wahnsinnig schön, wenn wir das Parlament, der Nationalrat so gestalten können, dass sich auch alle Bevölkerungsgruppen abgebildet fühlen. Und dazu, finde ich, gehört, dass wir bunt sind, dass wir divers sind, dass wir nicht nur jung und alt, nicht nur Mann und Frau, sondern auch zum Beispiel Vertreter aus der Regenbogenfamilie sehen. So. Was insbesondere junge Menschen anbelangt, was ich schon die Beobachtung mache, ist, dass die Kollegen, wir haben in der Fraktion ja auch Kolleginnen und Kollegen, die nochmal deutlich jünger sind wie ich, oder auch in anderen Fraktionen, was ich sehe, was ich dort schon beobachten kann, dass dort die jungen Abgeordneten es schaffen, die Arbeit, die wir im Parlament leisten, besonders gut für die junge Zielgruppe umzusetzen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass alle Abgeordneten davon profitieren würden, wenn wir mehr junge Menschen in Form von Politikerinnen und Politikern, ja, und auch als Teil des Parlamentes unter uns haben. Ja.
Also wenn man sich den Altersschnitt schon mal genauer anschaut, es gibt aktuell nur einen Abgeordneten, der unter 30 Jahre alt ist. Ja. Das ist Yannick Schetti von der NEOS, ja. Auch ein Vertreter, also der die LGBTQ-Community auch im Nationalrat vertritt, wird auch nächstes Jahr im April dann 30. Ist es vielleicht einfach für jüngere Politik interessiert oder junge Politiker einfach nicht so attraktiv oder fällt es auch an Nachwuchs?
Na, also wenn ich mir bei uns umschaue in den Jugendorganisationen, es fällt überhaupt nicht an Nachwuchs. Aber was ich glaube, dass ganz oft junge Menschen vielleicht andere Formen und andere Kanäle für sich entdecken oder für sie besser passen, wie zum Beispiel, ja, indem ich einfach mit der Möglichkeit der sozialen Medien, mit TikTok, mit Instagram und so weiter, kann ich mein Handy in die Hand nehmen, kann etwas filmen, kann ein cooles Reel schneiden oder ich mache einfach eine Aufsage in die Kammer, sage meine Meinung drauf und das ist dann ihre Form der politischen Kommunikation, der politischen Partizipation. Aber letztendlich die Gesetze werden beschlossen im Parlament und ich würde es mir wünschen, dass auch da eben möglichst viele junge Menschen ihre Meinung, ihre und vor allem ihre Sicht der Dinge auch einbringen. Ja.
Im Nationalrat sind jetzt neben Ihnen noch 5 weitere Vorarlberger.
Ja.
Reicht das als Repräsentation für uns oder wird Vorarlberg vielleicht ab und zu mal ein bisschen vergessen, weil es halt doch recht weit weg von Wien ist?
Na, ganz gar nicht. Also die Mandatsanzahl, wer welches Bundesland wie viel schicken kann, hat eine gerechte Berechnung hinter sich laufen. Das ist der Anteil der Bevölkerung. Vorarlberg kann theoretisch 8 Mandate schicken von 183. Zu Hause kann man kurz durchdividieren. Das entspricht relativ genau dem Bevölkerungsanteil von Österreich. Und ich kann es jetzt mal so sagen, sage ich auch relativ selbstbewusst, wir Vorarlberger, wir sind vielleicht nur 5 Abgeordnete im Parlament, aber wenn Sie zum Beispiel einen Kollegen Loak oder Einwahlen oder so weiter denken, wir sind ja auch besonders laute Abgeordnete. Wir werden sehr gut gehört und sehr oft gehört.
Wenn wir da gerade vom Hören reden, Sie sind ja eigentlich auch dafür bekannt, dass man den Koalitionspartner recht scharf kritisiert. Wie gesagt, Sie waren vor einem Jahr bei uns im Studio. Da haben Sie die Verhandlungen mit der ÖVP so beschrieben, es waren Bohren von harten und dicken Brettern.
Ja.
Sind die Bretter im vergangenen Jahr vielleicht ein bisschen leichter zu bearbeiten?
Nein. Nein. Wie gesagt, wir waren ja, ich war ja vorhin, bevor im Nationalrat war, war im Landtag mit denselben Koalitionsfahren, auch mit der ÖVP und Grüne. Also das habe ich aufgegeben, die Hoffnung, dass es bei der Bohrarbeit bei der ÖVP irgendwann mal leichter wird. Es ist so, wie es ist. Challenge accepted. Und ich glaube, wir und auch ich haben sehr, sehr oft bewiesen, dass wir gute Schreinermeisterinnen sind.
Wenn wir schon beim Koalitionspartner sind, dann natürlich auch noch zum ÖVP-U-Ausschuss.
Ja.
Da waren Sie sehr aktiv. Im November 2022 haben Sie in einem Interview bei uns gesagt, dass es definitiv Material für eine Verlängerung gegeben hätte. Die gab es dann ja nicht. Die letzten 2 Monate waren dann eigentlich auch nicht wirklich für die Arbeit hilfreich, weil den Ausschusstage boykottiert und so weiter. Mhm. Im Februar 23 war Schluss. Nach einem Prozessmarathon gab es dann heuer im Frühjahr das Urteil gegen den Ex-Kanzler Kurz. Mhm. Wenn Sie jetzt auf den U-Ausschuss zurückschauen, ist das für Sie ein befriedigendes Ergebnis?
Ja, auf jeden Fall haben wir unglaublich viele wichtige Dinge vorangetrieben. Also allererstens mal die ganzen Rücktritte. Sie haben es gesagt, Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Elli Köstinger, aber auch auf der Justizseite, der jetzt nunmehr verstorbene Christian Pilnacek musste gehen. Auch im Verfassungsgerichtshof gab es personelle Veränderungen, am obersten Gerichtshof gab es personelle Veränderungen und, und. Das kommt alles aus dem U-Ausschuss. Aber die viel wichtigere Ergebnis ist ja, dass wir tatsächlich, was die neuen Regeln anbelangt, also in Form von Gesetzesvorschlägen, dass wir da immens viel weitergebracht haben. Im Übrigen nicht nur im Bund, sondern im Land, weil ich glaube, ohne U-Ausschuss, ohne Aufklärung zum Beispiel der Wirtschaftsbund-Affäre, dieser Inseraten-Affäre in Vorarlberg, hätte es weder im Bund noch im Land dieses strenge Parteientransparenzgesetz jetzt gegeben. Das haben wir ganz konkret wirklich auf die Habenseite geschaffen.
Ja. Aber gibt es noch Punkte, wo Sie gerne nochmal nachbearbeitet gehabt hätten?
Ja, jetzt insbesondere ganz aktuell. Mittlerweile hatten wir noch den Bankuntersuchungsausschuss. Da muss ich schon sagen, dass es insgesamt, ja, wir haben die größte Wirtschaftspleite der Zweiten Republik. Und die Menschen fragen sich immer noch, wie hatten das überhaupt so weit kommen können? Ich glaube, wir haben einige Antworten gefunden im Untersuchungsausschuss. Ja, auch weil Vertreterinnen und Vertreter der Politik da nicht nur am Spielfeldrand gestanden sind, beim Hütchenspiel des René Benkus, sondern da auch aktiv mitgearbeitet haben. Aber ich glaube, Empörung über so einen Skandal alleine reicht ja nicht, sondern was wir schon haben wollen, ist ein ganzes Maßnahmenpaket, weil Sonst kommt halt einfach der nächste Hütchenspieler in wenigen Jahren wieder ums Eck und macht dasselbe nochmals. Mhm. Und denken Sie nur zum Beispiel an diese ganzen Bilanztricks, an dieses Versteckspiel mit dem Firmenbuch, wo man Bilanzen mit Absicht nicht abgegeben hat, zu spät abgegeben hat, zu irgendwelchen komischen Daten abgegeben hat, ein ganzes Konstrukt gemacht hat, wie man dann die Strafzahlungen daraus dann wieder möglichst steuerschonend aus irgendwelchen Firmenkonstrukten bezahlt. Das ist doch crazy. Das hat nichts mit normalem Unternehmertum zu tun. Und deshalb ist es mir zum Beispiel unverständlich, wieso da die ÖVP wieder total auf die Bremsklötze geht und die entsprechenden Verbesserungsvorschläge, die die Justizministerin Alma Sadic vorgelegt hat, nicht mitbeschlossen hat. Verstehe nicht. Das kann nicht im Sinne eines gewöhnlichen Unternehmens, Unternehmerin sein.
Die politische Landschaft in Österreich scheint sich aktuell sehr zu polarisieren. Mhm. Sind Sie die Demokratie in Gefahr und wie sollte man da dem entgegenwirken?
In Gefahr nicht, aber ich sorge mich um unsere Demokratie. Es hat mich schon, finde ich, sehr betrübt jetzt auch bei den europäischen Wahlen, wie nicht nur in Österreich, sondern europaweit rechte Parteien im Vormarsch sind. Wenn man zum Beispiel also Teilergebnisse gerade auch in Deutschland anschaut, in Thüringen die AfD 44%, dann sehe ich schon, dass wir, die auf der anderen Seite stehen, als glühende Demokratinnen und Demokraten noch gescheit was zu tun haben und alle Hände voll zu tun haben, unsere Demokratie auch zu schützen. Auch in diesem Land, mein Herbert Kickl, das darf man nicht vergessen, der hat sein großes politisches Vorbild in Viktor Orban gefunden. Wir wissen, was in Ungarn ist. Ich würde nicht so leben wollen, muss ich sagen. Und letztlich hat er ja auch als Innenminister schon bewiesen, indem er Hausdurchsuchungen gemacht hat beim Verfassungsschutz, bei denjenigen, die uns eben eigentlich schützen müssen, dass er auch keinen Halt vor Institutionen macht. Und das muss den Menschen einfach klar sein. Und ich meine, wir Grüne, wir werden alles dafür tun, dass es da kein blaues bzw. schwarz-blaues Comeback gibt. Mhm. Ja, genau das zu verhindern.
Sie leben ja in Wien. Erst vor wenigen Wochen wurden dort die 3 Taylor Swift-Konzerte abgesagt wegen dem Verdacht eines geplanten Anschlags. Fühlen Sie sich noch sicher?
Ja, ich fühle mich sicher, auch jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, dass wir immer noch ein sehr, sehr gutes Leben hier führen können, in Österreich ein sehr sicheres Österreich haben. Was mich allerdings genauso umtreibt wie natürlich viele, ich meine, wenn den Zeitungsmeldungen kommen, dass sich Jugendliche verabreden, um sich zu bekämpfen, irgendwo in Wien. Ja, da verstehe ich schon, die Ängste, die der eine oder der andere hat. Ja.
Mhm. Ja. Wir haben gerade vorher schon mal die EU-Wahl angesprochen. Die Causa Lena Schilling war dort natürlich eigentlich dann leider für Sie mehr in aller Munde als das Wahlprogramm selbst. Glauben Sie, dass das im Image der Partei geschadet hat und dass das eventuell auch einen Einfluss auf die Wahlergebnisse jetzt im Herbst hat?
Nein, das glaube ich nicht. Das sind zwei verschiedene Wahlen bei der Nationalratswahl steht ja ein anderes Team zur Wahl. Was uns vereint, ist unser wirklich ausdrücklicher Städtewille, unser Land auch vorwärts zu bringen, fürs Land zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass das Klima geschützt ist, dass Natur geschützt ist und dass es halt auch leistbares Wohnen gibt. Ja.
Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, bis zum Wahlkampf, also es sind jetzt noch 5 Wochen Wahlkampf, es ist eigentlich jeder Tag gefüllt mit Terminen, es ist recht kräftezehrend, nehme ich mal an, aber wenn jetzt Sie mal einen Tag frei haben, wie kommen Sie runter?
Tatsächlich, kann es gerne verraten, was ich denn mache, ist einfach schlafen. Ich schlafe dann einfach den ganzen Tag durch.
Okay.
Tatsächlich, ja.
Haben Sie auch so Guilty Pleasures?
Ja, selbstverständlich habe ich Guilty Pleasures.
Und darf man fragen, was?
Ja, ich bin großer Fan von Trash-TV-Sendungen, Reality-TV-Sendungen
Okay.
aller Art.
Also jetzt auch im Dschungelcamp.
Selbstverständlich aktuell Dschungelcamp, dann müsste irgendwas, Love Island, ich glaube, Promi Big Brother steht noch aus, Sommerhaus der Stars. Der Herbst ist nicht nur mit Wahlen, sondern auch mit Trash-TV-Sendungen aller Couleur gefühlt.
Also sehr persönliche Frage, auf welchen Erfolg, also egal beruflich oder privat, sind Sie denn am meisten stolz?
Beruflich oder privat will Herr Erfolg? Ich war jetzt in drei verschiedenen Untersuchungsausschüssen und zuerst war der IBIZ-Untersuchungsausschuss, dann der ÖVP-Untersuchungsausschuss und jetzt zuletzt der Bank-Untersuchungsausschuss. Und was uns quasi dann im U-Ausschuss-Team, ist ja keine Einzelleistung, wir sind ja immer eine ganze Gruppe an Menschen, die daran arbeiten, haben wir immer eine schöne Tradition, nachdem wir den Untersuchungsausschussbericht fertig geschrieben haben, nachdem wir präsentiert haben, gehen wir dann immer gemeinsam essen, Mittagessen quasi und feiern das etwas. Das war einfach immer, alle drei sind, das war einfach immer ganz, ganz, ganz nett, ganz toll, wenn man so quasi das in den Händen hatte und das versucht hat zusammenzufassen, was wirklich schlaflose Nächte bereitet hat. Aktenberge haben wir durchgelesen, durchgebaut, haben dann da wieder etwas gefunden und da wieder was gefunden. Viele Befragungen, Befragungsvorbereitung, die Befragung an sich selber. Also das sieht man dann einfach ganz komprimiert die Arbeit von teilweise 1,5 Jahren.
Jetzt haben wir über Landtag, Nationalrat, U-Ausschüsse. Was hat Sie denn bewegt, damals in die Politik zu gehen? Und ist es so, wie Sie sich's vorgestellt haben?
Ja, die meisten sagen sich immer, ja, dann war da dieses Ereignis oder jenes Ereignis. Ich glaube, so war es bei mir nicht. Mich hat einfach schlichtweg mein Nachbar aus der Volksschule und aus dem Gymnasium, mein Sitznachbar, angerufen, der gesagt hat, ich komme ja ursprünglich aus Frastenz. Frastenz war damals die eigentlich ja, größte Gemeinde in Vorarlberg ohne grüne Liste. Wir gründen da was und magst nicht mitmachen? Dann sage ich, und dann sage ich, ja, schreib mich hinten drauf. Da war bei der ersten Sitzung, aber was dann um mich geschehen, keine halbe Sache, dann bin ich voll eingestiegen. Aber ich bin immer ein politischer Mensch gewesen sein. Ich habe jetzt gerade letzte Woche im Wahlkampf nach 30 Jahren meine Volksschullehrerin wieder getroffen. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, da kann sie sich noch erinnern, wie in der ersten Klasse hat sie gesagt, so, jetzt machen wir eine neue Seite auf und schreiben neu. Und ich habe dann zu ihr gesagt, na, das mache ich sicher nicht, weil ich möchte nicht, dass der Regenbogenwald abgeholzt wird. Ich kann mich nicht mehr erinnern, sie hat es mir erzählt, ja.
Aber das heißt, Sie haben schon als junge Nina Tomaselli
Ja.
die Umweltthemen so wichtig gefunden, dass Sie sich dann für die Grünen entschieden haben.
Ja, der Sechsjährige, so quasi als Sechsjährige, ja. Die Grünen, ich muss sagen, die Grünen haben mir einfach imponiert mit ihrer ehrlichen, aufrichtigen Arbeit für das Gute. Einerseits saubere Umwelt und andererseits eben halt vor allem mein Themenbereich saubere Politik. Ja.
Ja, dann hoffen wir für Sie, dass Sie die Grünen auch wieder im Nationalrat vertreten dürfen nach der Wahl. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Und bei Ihnen, liebe Zuseher, möchte ich mich bedanken fürs Dabeisein und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten.